Herzlich willkommen zum Podcast. Schön, dass Sie reinhören. Wir schauen in dieser Ausgabe gemeinsam mit Dr. Ansgar Rieke, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, Nephrologie und Infektiologie am Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein in Koblenz, und Dr. Malte Munin vom Zentrum für Onkologie am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg, auf einen Workshop, den die beiden gemeinsam mit Professor Markus Hendricht vom Rotkreuz-Klinikum München geleitet haben. Die beiden waren mir für diesen Podcast aus Koblenz und Hamburg zugeschaltet, und wir springen einfach rein in unser Gespräch rund um die Herausforderungen der Therapie bei Menschen mit HIV und einer neu auftretenden onkologischen Erkrankung. Sie beide haben einen interaktiven Workshop gehalten, auf dessen Basis bauen wir ja auf für diesen Podcast. Und da haben Sie einen fiktiven Patientenfall gehabt und haben dann mit KollegInnen an diesem fiktiven Patientenfall Herausforderungen in der Kommunikation, aber auch in der Therapie diskutiert. Es ging dabei darum, wenn Menschen mit einer bestehenden HIV-Infektion noch weitere Erkrankungen erleiden. Multimorbider älterer Mann, bestehende HIV-Infektion und jetzt kam noch eine onkologische Diagnose obendrauf. So ist das mal ganz schnell zusammengefasst. Herr Dr. Munin, würden Sie den Patienten unseren Zuhörern dann mal ein bisschen ausführlicher näher bringen?
Ja, gerne. Und das war jetzt also ein 58-jähriger Herr Klinger, seit 1998 eine bekannte HIV-Infektion diagnostiziert. Infektiologisch hatte er auch noch eine Hepatitis B, die aber ausgeheilt ist, und hatte auch mal eine Syphilis. Und zum jetzigen Zeitpunkt war er aber viral supprimiert, hatte auch eine gute Immunrekonstitution, sodass man jetzt von infektiologischer Seite eigentlich ganz zufrieden war. Was seit längerem einem schon eher Kopfschmerzen bereitete, waren eben Komorbiditäten, das heißt ein ausgeprägtes metabolisches Syndrom mit arteriellem Hypertonus, Diabetes mellitus, eine Fettstoffwechselstörung, eine Adipositas. Zusätzlich sicherlich dann als Folge dieses metabolischen Syndroms eine beginnende Niereninsuffizienz. Er hat weiterhin geraucht, hat auch dem Alkohol zugesprochen. Also genau wie Sie gesagt haben, ein multimorbider Patient und eine entsprechende Polypharmazie. Heißt also, er hat nicht nur die antiretrovirale Therapie, sondern musste auch weitere Medikamente einnehmen. Zum Beginn des Falls hat er TDF, Lamivudin und Doravirin als Kombination genommen. In der Vergangenheit hat er mal TDF, Emtricitabin, Efavirenz genommen, darunter aber Depressionen entwickelt, wo man eben schon sieht, was man alleine bei der antiretroviralen Therapie berücksichtigen muss, welche Fallstricke es geben kann. Und dann eben für seinen Bluthochdruck nimmt er Candesartan und Hydrochlortiazid, Metoprolol, für die Fettstoffwechselstörung Atorvastatin und für den Diabetes Metformin. Das ist so Stand der Dinge, und man kann sagen, also die HIV-Infektion gut eingestellt, das metabolische Syndrom, glaube ich, können wir sagen, Ansgar war so leidlich eingestellt, ja. Aber zumindest hatten wir erstmal alles an Bord, was wir so haben wollten aus internistischer Sicht. So, und jetzt kommt der Patient mit einer sogenannten B-Symptomatik. Das bedeutet, er hatte Fieber, Nachtschweiß und hat auch deutlich an Gewicht abgenommen. Das sind für uns Warnsignale, dass es eben mal eine bösartige Erkrankung sein kann. In der Untersuchung hat man dann Lymphknoten im Bereich des Halses schon festgestellt. Und wir haben uns dann direkt entschieden, den Patienten zu den Chirurgen zu schicken, damit so ein Lymphknoten, wenn das extirpiert wird, also herausgenommen wird, um dann pathologisch untersuchen zu lassen. Und es kam ein diffus großzelliges B-Zell-Lymphom heraus. Das ist ein aggressives Lymphom, also Lymphdrüsenkrebs, den man grundsätzlich erstmal gut behandeln kann, aber man auch schnell behandeln muss. Wir haben den Fall dann, das ist üblich, in einem Tumorboard besprochen. Wir haben gesagt, ja, der kriegt, wie es die Leitlinien auch vorgeben, auch für HIV-positive Patienten, die Standardtherapie. Parallel haben wir uns entschieden, noch die antiretrovirale Therapie umzustellen. Da werden wir sicherlich darauf zurückkommen. Und zwar haben wir ihn dann umgestellt von TDF, Lamivudin, Doravirin auf Bictegravir, TAF und Emtricitabin. Dieser Kombination mit der onkologischen Therapie und der neuen antiretroviralen Therapie ist der Patient sehr gut gelaufen und wir konnten erstmal eine komplette Remission erreichen. Das bedeutet, am Ende der onkologischen Therapie schaut man nach und sieht dann, super, wir können gar keinen Tumor mehr nachweisen und die Therapie war wirklich erfolgreich. Aber der Patient kam dann zügig nach ungefähr 10 Monaten zurück, weil er Druck auf der Brust verspürt hat. Wir haben dann gesagt, gut, da müssen Sie jetzt ins Krankenhaus gehen. Haben dann schon besprochen, das können natürlich jetzt mehrere Punkte sein. Bei diesem metabolischen Syndrom haben wir schon gesagt, müssen dran denken, es kann jetzt mal das Herz sein, was sich meldet. Aber haben natürlich auch das Lymphom im Hinterkopf. Und tatsächlich hatte der Patient gewissermaßen Läuse und Flöhe, weil er einen subakuten Herzinfarkt hatte und sich aber auch wieder Lymphknoten im Bereich der Brust zeigten und er dann ein sogenanntes Frührezidiv des diffus großzelligen B-Zell-Lymphoms hatte. Und dann jetzt zusätzlich eben noch dieser Infarkt dazu, der dazu geführt hat, er hatte eine zunehmende Herzinsuffizienz, eine zunehmende Niereninsuffizienz, sodass dann im nächsten Tumorboard es sicherlich knifflig wird zu sagen, welche Therapie können wir diesem Patienten jetzt für sein Lymphom wirklich noch zugutekommen lassen. Und natürlich muss man die HIV-Infektion mit berücksichtigen, aber so ein Patient ist auch ohne HIV-Infektion komplex im Tumorboard.
Und dann haben wir natürlich ja auch nicht nur die ganzen Indikationen, sondern da steht ja auch ein Mensch mit einem Leben dahinter, mit Ängsten, mit Wünschen, Alkoholabusus, Nikotinabusus und. Wo fängt man denn da an? Da ist ja therapeutisch, kommunikativ wahnsinnig viel zu tun. Also ich würde denken, Jesus, ich mach Feierabend.
Das ist wirklich die Herausforderung bei dem Patienten. Und man muss ja sehen, dass man erstmal einen richtigen Draht zu ihm bekommt. Denn in dem Selbsterleben des Patienten sind diese Probleme ja eher so, wie er das geschildert hat, beziehungsweise vom Schauspieler auch gespielt worden ist, mehr mit dem Maschinenraum assoziiert gewesen. Er ist Binnenschiffer, hat auch sehr viel zu tun gehabt an Bord und hat so diese B-Symptomatik, wie wir das sehen, einfach als Überlastungssyndrom des Körpers auf seinem Schiff wahrgenommen. Ich glaube, dass eine Diskrepanz zwischen dem Selbsterleben des Patienten und mehr diesen objektiven Parametern besteht. Und ich glaube, das ist schon ganz wichtig, dass man sich als Arzt auch zwar auf der einen Seite empathisch reagiert mit Akzeptanz und Wissen und Wahrnehmen der Lebenssituation auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch einer genügenden Distanz Dinge zu objektivieren. Denn sonst wäre eine B-Symptomatik so gar nicht unbedingt aufgefallen. Die Gewichtsabnahme, das Fieber, diese Lymphknotenschwellungen hätten auch ganz anders gedeutet werden können und wurden vom Patienten in einer Weise bagatellisiert, dass das in sich schon die Gefahr bei der Diagnostik war. Also insofern ist man, glaube ich, gut beraten, bei einem solch komplexen Patienten standardisiert vorzugehen, die Beschwerden zu fokussieren und den Patienten dann auch körperlich zu untersuchen.
Wer ist denn hier führend? Sie haben ja, wenn wir so einen Patienten haben, mit mehreren chronischen Erkrankungen letztlich. Also der ist hoffentlich in einer guten Betreuung in einer HIV-Ambulanz oder in der Niederlassung. Er ist hoffentlich in einer guten Betreuung, was den Diabetes angeht. Der ist noch nur mit Metformin eingestellt. Aber kardiovaskulär muss der ja auch regelmäßig gecheckt werden oder sollte er regelmäßig angeschaut werden. Sind dann sozusagen alle verantwortlich oder wer sollte schauen?
Es sollte schon einer sein, der die Fäden in der Hand hält und wo auch alles zusammenläuft. Also ich bin jetzt ja wieder an der Klinik, aber war ja zwischenzeitlich auch mal in einer HIV-Schwerpunktpraxis tätig. Und ich war dann schon verwundert, dass Patienten dann im Nebensatz was fallen lassen. Die ordnen vielen Sachen gar keine Relevanz zu. Und wo man dann denkt, naja, also ich bin jetzt ja der HIV-Behandler und de facto ja auch der Hausarzt in der Praxis dann. Und dann sollten die Informationen schön bei mir ankommen. Also ich glaube, das ist das eine, was wichtig ist. Die Informationen, gerade auch die fachärztlichen, die müssen irgendwo zusammenlaufen. Und es muss quasi so ein bisschen, gewissermaßen der Patient ist Kapitän und auch vom Behandlerteam muss es den Kapitän geben, der sagt, aber Moment mal, der eine Facharzt muss aber berücksichtigen, dass das Problem ja auch noch besteht. Und wenn man sich diesen Problemen dann nähert, man würde ja eigentlich immer sagen, treat first what kills first. Also, dass man dann schon sagen muss, okay, wo ist das Hauptproblem? Und jedenfalls ist er am Anfang quasi das erste Mal jetzt mit dieser B-Symptomatik kommt und dann eben doch diesem großen Lymphknotenpaket, würde man tendenziell natürlich an eine Tumorerkrankung denken, aber jetzt differenzialdiagnostisch muss man ja auch sagen, viel in Osteuropa unterwegs, es hätte auch eine Lymphknotentuberkulose sein können. Also, dass man jedenfalls sagt, es stimmt jetzt ja was nicht, weil der Patient hat eine Art von zehrender Erkrankung, der nimmt ab, hat Fieber, schwitzt viel und dann weiß man, okay, jetzt muss man einmal schnell sein. Wir müssen wissen, was ist es und dann am Anfang also Dynamik rausnehmen und nach hinten raus kann man dann auch, was das Lymphom angeht, wieder so ein bisschen entspannter werden und sagen, jetzt sind wir in so einem Gefilde, das ist nicht mehr ganz so aktiv und dann kann man sich wieder anderen Problemen nähern. Und beim zweiten Mal muss man genauso sagen, da hat er Druckschmerz auf der Brust, da fallen einem halt noch mehr Differentialdiagnosen ein. Wir haben hauptsächlich halt gesagt, natürlich das Kardiovaskuläre, haben schon gesagt, wir befürchten, es könnte ein Herzinfarkt sein, aber auch im Hinterkopf haben, es könnte auch das Lymphom sein, was sich frühzeitig zurückmeldet. Schlussendlich hätten es aber auch andere Differentialdiagnosen sein können. Also es hätte nicht das Herz sein müssen, es hätten die großen Gefäße sein können, es hätte was an der Speiseröhre sein können, auch die Organe im Oberbauch können Beschwerden machen, die in den Thorax, also in den Brustkorb ausstrahlen. Deswegen wichtig ist einfach eine gründliche Untersuchung, gründliche Differentialdiagnostik und dann gucken, woran muss ich denken und die gefährliche Sachen ausschließen oder bestätigen und dann behandeln.
Gerade der zweite Aspekt zeigt die Problematik, dass diese Brustschmerzsymptomatik ja durchaus in ganz verschiedene Richtungen hätte gehen können. Und da ist die Frage, wenn es sich um akutes Koronarsyndrom gehandelt hätte, dann hätte sicher der Kardiologe zunächst einmal das Zepter übernommen. Aber jetzt durch das Röntgenbild war dann im Grunde erkennbar, dass doch ein Lymphomrezidiv so da ist, dass wir das weiter onkologisch denken. Aber ich glaube, wir sind immer gut beraten, wenn wir internistisch denken. Und ich meine auch, dass die HIV-Infektion der Ernstfall der inneren Medizin ist, um es mal so zu sagen. Das heißt, dass wir wirklich die ganzen Fachdisziplinen in der Expertise im Grunde schon brauchen, um den Patienten ganzheitlich zu sehen. Aber wir können nicht in allen Fachbereichen die Expertise mitbringen, die wir für diesen Patienten brauchen. Und ich glaube, das zeigt dieses Beispiel auch, dass jeder von uns ein Netzwerk aufbauen muss, um dann miteinander so zu gucken, wie der Patient weiter gut behandelt wird. Also in diesem Fall wäre es der Diabetologe, das wäre der Onkologe natürlich, der Kardiologe, der eine Rolle spielt, sicher auch der Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterin, die also hier noch in der Betreuung von Bedeutung sind. Also man braucht ein Potpourri an Fachdisziplinen, die man auch mit konsultieren kann und einbeziehen kann.
Das ist ein bisschen schon eine Antwort auf meine nächste Frage, die zweigeteilt ist. Zum einen wollte ich nämlich fragen, wie ist das mit KollegInnen von Ihnen, die jetzt nicht so viel Erfahrung in der Infektiologie haben, die Sie beide mitbringen, die noch nicht so viel Erfahrung vielleicht aber auch in der Onkologie haben. Was wäre da wichtig? Und jetzt haben Sie gerade gesagt, ein Netzwerk schaffen ist schon mal wichtig, dass man da nicht überfordert ist, sondern auch systematisch mit solchen PatientInnen umgehen kann. Was ist denn noch wichtig, wenn man so einen Patienten präsentiert bekommt? Und wie realistisch ist so eine Kasuistik? Herr Dr. Monin, Sie haben es ja eingangs geschildert, der ist ja sozusagen aus Ihnen als gemeinsames Projekt entstanden. Wie realistisch ist denn so ein Fall, dass er mir überhaupt in der Praxis begegnen kann?
Also realistisch ist ja schon, das stimmt. Natürlich ist der Patient am Ende konstruiert worden von uns, aber wir wissen das. Glücklicherweise ist die Therapie so gut der HIV-Infektion, dass die Menschen, die mit HIV infiziert sind, eine gute Lebenserwartung haben mittlerweile und entsprechend, wie die wie HIV-negative Menschen auch, Multimorbidität entwickeln. Metabolisches Syndrom ist häufig und im Alter steigt eben auch das Risiko, Tumorerkrankungen zu entwickeln. Das ist für einige Tumoren, insbesondere halt diese Lymphome, der Lymphdrüsenkrebs, ist es höher bei Patienten, die eine HIV-Infektion haben. Das heißt, bei denen muss man eine andere Awareness sein und auf Symptome entsprechend zu reagieren. Aber auch wenn wir den Patienten konstruiert haben, ist das ein Patient, der uns allen im Alltag so begegnen kann. Und das ist sehr komplex. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man gewissermaßen seine eigene Limitation kennt und auch sagen kann, ich bin jetzt der Onkologe, aber mit HIV bin ich Laie oder sagen wir mal interessierter Mediziner, aber ich kenne mich nicht gut aus, dass ich dann auch mich einfach traue und sage, da muss ich jetzt hier im Haus oder in einem Zentrum jemanden kontaktieren, dass wir uns gut abstimmen. Und dass dann gerade sowas, was dann in einem Tumorboard besprochen werden sollte, kann jetzt die antiretrovirale Therapie einfach weiterlaufen, müssen wir da an etwas denken. Wir können verraten, die Grundpersönlichkeit ist gewissermaßen aus Ansgar Riekes Patientenfundus. Und den haben wir dann quasi so ausgebaut. Und der war nicht immer so compliant. Dann ist halt auch die Frage, wenn man dann umstellt, was muss ich berücksichtigen? Sind Resistenzen da? Und das wird sicherlich einen Onkologen an seine Grenzen bringen, was vollkommen in Ordnung ist. Genauso wie die HIV-Behandler natürlich nicht entscheiden können, welche Chemotherapie gemacht werden muss. Aber einfach, dass ein guter Austausch dann da ist in solchen Situationen.
Mit dem Netzwerk ist insofern wichtig, dass man gut miteinander reden kann. Also ich persönlich empfinde es immer ganz wichtig, einfach zum Telefonhörer zu greifen und dann den Kollegen anzurufen. Das ist notwendig. Und dann ist es natürlich gut, wenn man sich kennt und die Dinge offen besprechen kann. Bei uns ist es so, dass eine onkologische Praxis quasi direkt nebenan ist und wir dann diese Dinge miteinander offen besprechen können. Auch die Frage, was kann ich diesem Patienten zumuten? Wie weit kann ich gehen? Wie weit geht der wohl mit? Das setzt eine gute Kenntnis des Patienten voraus. Das kann eine hausärztliche Kenntnis sein. Das kann aber auch eine Kenntnis des HIV-Schwerpunktbehandlers sein, die notwendig ist, um diese Linie, die Therapielinie, die bei diesem Patienten ja auch herausfordernd ist, dann so abzuschätzen, ob das ist. Die Patienten werden immer älter bei uns, das wollen wir ja auch. Im Übrigen werden wir selber auch immer älter. Umso wichtiger ist es dann, auch die ganzen Begleiterkrankungen in den Fokus zu nehmen. Die Frage, wer führt, das ist etwas, was man kooperativ machen muss und was auch wechselt. Ne? Also wäre das ein akutes Koronarsyndrom gewesen, wäre es der Kardiologe gewesen. Durch das Lymphom war der Onkologe jetzt hier gefordert, aber es hätte genauso gut auch der HIV-Behandler oder Behandlerin sein können, die das hier übernehmen. Also das wechselt auch. Und ich glaube, ein Netzwerk ist in der Qualität auch dahingehend zu beurteilen, dass man dieses Führen auch gegenseitig lassen kann und auch abgeben kann. Und da ist dieses Kennen der eigenen Grenzen sicher ganz wichtig, so wie Malte Monin das eben auch gesagt hat. Ich will das als Beispiel direkt sagen, wenn der Kardiologe zum Beispiel hier vorschnell eine Stentung gemacht hätte, irgendwie einen Coronarstent, der da eine duale Plättchenhemmung nach sich gezogen hätte, dann hätte man große Probleme gehabt, etwa an die Histologie zu kommen. Also das sind so Dinge, die man wirklich gut abwägen muss. Insofern ist das immer ein gemeinsames Gespräch und eine kooperative Leistung, den Patienten so zu führen.
Und das ist natürlich auch eine tolle Situation. Sie haben es ja gesagt, Herr Dr. Monin, Sie konnten das dann ja durchdiskutieren. Und wir haben im Optimalfall, das haben Sie ja auch gesagt, wir haben die Tumorkonferenzen, wir haben ja auch eine aufgesetzte Struktur. Eine Nachfrage aber nochmal, Herr Dr. Monin, Sie hatten eingangs gesagt, dass auch unterhalb der onkologischen oder nach Initiierung der onkologischen Therapie auch die ART angepasst wurde, wenn ich das richtig erinnere. Nehmen Sie beiden uns doch mal mit, weil das ist ja schon auch komplex. Die ART begleitet den Patienten ja auch schon eine ganze Weile. Sie haben einige Umstellungen schon erwähnt. Die gehört ja so ein bisschen dann auch zu den Patienten, den Patientinnen. Was ist denn hier wichtig zu beachten bei der bestehenden ART, wenn man dann eben anpassen muss?
Das Problem bei multimorbiden Patienten und Patienten mit einer Polypharmazie, die also viele Medikamente einnehmen, ist ja immer zu schauen, ist das unproblematisch, mehrere Medikamente zu geben oder nicht? Gibt es da sogenannte Interaktionen? Und das ist halt quasi das Entscheidende, weil wir wissen, dass es doch etliche Medikamente, gerade aus dem Fundus von antiretroviral wirksamen Substanzen gibt, die doch viele Interaktionen machen. Und ich denke, das ist immer ratsam, entweder das einmal selber zu checken. Von der Liverpool University gibt es einen sehr guten Interaktionschecker. Kann auch ein Onkologe da selber eintickern. Aber da ist ja auch jeder HIV-Behandler, denke ich, zufrieden und ich will fast sagen eher glücklich, wenn er dann wirklich angerufen wird von dem Onkologen und man nicht dann irgendwie nach 3 oder 6 Monaten feststellt, dass irgendwer nicht dran gedacht hat. Und das ist halt das eine, was man natürlich berücksichtigen muss, dann zusätzlich natürlich die Multimorbidität, dass wir jetzt eben wissen, er hat dieses metabolische Syndrom, er hat auch die Niereninsuffizienz und dann wissen wir, jetzt starten wir noch mit einer Chemotherapie und im Grunde kann man als Grundsatz sagen, jeder aggressive Tumor spricht erstmal gut auf Chemotherapie an, der schrumpft dann entsteht aber auch sehr viel, ich sag's mal ein bisschen platt, sehr viel Schrott im Körper, der auch wieder beseitigt werden muss, das heißt Niere und Leber, die sind unheimlich gefordert. Es entstehen massiv Abbauprodukte. Die Harnsäure steigt an, das Phosphat steigt an und die Niere ist dann wirklich, ich möchte sagen, wir bringen die an ihr Limit. Ja? Mhm. Und dann kann man irgendwie schon mal überlegen, gebe ich schon mal vorsorglich was, damit die Harnsäure effektiv gesenkt wird. Ich muss auf jeden Fall viel Flüssigkeit geben. Worauf ich hinaus möchte, es ist eben sehr komplex, das alles am Ende unter einen Hut zu bringen. Und bei der Umstellung, die wir dann gemacht haben, das kann Ansgar sicher auch noch was zu sagen, ist aber auf jeden Fall, dass wir gesagt haben, gut, wir müssen jetzt mal gucken, die Niere, die müssen wir retten, dass wir die jetzt nicht so doll beanspruchen, dass die uns die Grätsche macht. Und als zweites haben wir natürlich auch sagen wollen, gut, welche Chemotherapeutika geben wir und gibt es da Interaktionen mit der bestehenden Therapie?
Aus meiner Sicht ist noch vielleicht zu ergänzen, dass dieser Patient ja auch Anti-HBC positiv war. Das heißt, dass wir bei der Immunsuppression und Auswahl der Therapie auch immer noch mit bedenken müssen, dass wir kein Hepatitis B-Rezidiv bekommen. Das heißt, wir können auf eine TDF- oder TAF-haltige Therapie nicht verzichten, würde ich zumindest nicht in dieser Situation. Aber die Frage des Tumorlysesyndroms ist ganz wichtig, vor allen Dingen das auf der bestehenden Niereninsuffizienz, so wie Malte das eben schon gesagt hat. Und es sollte eine Therapie sein, die nicht zu einer weiteren Toxizität oder auch zu einer Verstärkung einer etwa chemotherapieassoziierten Toxizität führt. Also nichts, was jetzt eine Polyneuropathie noch verstärkt oder in irgendeiner Form die immunologischen Parameter verändert. Und bei diesem etwas kernigen Patienten, um es mal so zu sagen, muss es auch eine einfache Therapie sein, die so an den Mann kommt. Das heißt, die Verträglichkeit oder auch die Einfachheit der Einnahme ist sicher wichtig. Also ich glaube, man kann sagen, dass zu diesem Patienten sicher kein geboosterter Proteaseinhibitor mit TDF hätte gemacht werden können. Ich glaube, das verbietet sich alleine wegen der renalen Situation schon. Insofern muss man das einfach sehen, was dann in diese Situation passt.
Was du sagst mit den Hepatitis B, auf jeden Fall, gerade ein Patient, der nicht so compliant ist, man kann in der Situation sagen, wenn die Hepatitis B ganz ausgeheilt ist, kann man auch sagen, das gibt es ja durchaus, dass es einfach ein Zufallsbefund ist, dass der Patient kommt, der hat ein Lymphom, der hat gar keine HIV-Infektion, dann testen wir aber immer auf HIV, wir testen auf Hepatitis B und dann kann es sein, dass man sagt, der hat einfach eine ausgeheilte Hepatitis B. Da gibt es verschiedene Konstellationen, aber es kann die Situation geben, dass man sagt, der braucht keine Prophylaxe, aber wir müssen regelmäßig messen. Ich persönlich bin ehrlich gestanden immer ein sehr großer Fan davon, dann zu sagen, wir fangen mit einer antiviralen Substanz an, dass ich gar nichts aufkochen lasse, weil die Reaktivierungen unter Rituximab, das sind wirklich die rutschen ins hochakute Leberversagen und müssen transplantiert werden. Und wenn sie dann noch ein Lymphom haben, dann stirbt der Patient. Das kann man eigentlich, denke ich, fast so zusammenfassen. Und deswegen gerade ein Patient, der incompliant ist, bei dem ich irgendwie noch sage, der macht so ein bisschen, was er möchte und kommt dann vielleicht auch nicht immer zu allen Terminen, da kann ich das gar nicht regelmäßig prüfen, würde ich auf jeden Fall die Antihepatitis B-Therapie mit drin lassen, würde ich auf gar keinen Fall rausschmeißen. Und zumal dann aus infektiologischer Sicht kriegt er noch Cotrim als Substanz, damit er keine Pneumocystis-Pneumonie entwickelt. Dann muss er noch Aciclovir als Prophylaxe einnehmen, damit er kein Herpes Zoster, also keine Gürtelrose entwickelt. Also es kommt die Chemotherapie und wir geben dann noch supportive Therapie oder prophylaktische Therapie dazu. Und da muss man sicherlich aufpassen, die Patienten auch gewissermaßen bei Laune zu halten, weil wenn ich denen jetzt sage, ich stelle ihre HIV-Medikamente ein oder nehmen sie noch dreimal die Woche ein Antibiotikum und jeden Tag mehrfach noch was gegen den Zoster. Da muss man eben auch aufpassen und die Patienten auch einschätzen können, wie weit können wir jetzt gehen.
Es ist bei der Form der Chemotherapie, jetzt in diesem Fall war das, glaube ich, auch ganz schön zu sehen, kommt ja auch hinzu, dass man dann in der Situation der Chemotherapie, gerade wenn man Rituximab, eine B-Zell-Depletion etwa einsetzt, ja auch keinen zusätzlichen Schutz mehr durch Impfungen hat, sodass die Frage ist, wie der augenblickliche Impfstatus bei Beginn der Chemotherapie ist. Was mir nochmal zeigt, auch an diesem Patientenbeispiel, wie gut man beraten ist, rechtzeitig die notwendigen Impfungen bei dem Patienten durchzuführen. Denn man kann, wie bei diesem Patienten das auch war, dann in eine Situation kommen, wo das einfach zu spät ist. Und wenn man da mit der Chemotherapie begonnen hat, dann ist einfach der Zeitpunkt verpasst, wo wir einen effektiven Impfschutz aufbauen. Also deswegen ist man gut beraten, die notwendigen Impfungen und auch die jährlichen Impfungen, also ich sag mal Covid, Influenza, Pneumokokken, um mal die respiratorischen zu sagen, hier doch so vorzubereiten und schon gemacht zu haben, dass man nicht in einer solchen Therapieecke dann auf einmal Probleme bekommt.
Ihr Patient war wie alt nochmal?
58.
58 heißt, ist ja auch ein Kandidat, die mit der bestehenden HIV-Infektion, der sowieso beim RKI ja schon ab 50 alle Impfungen, die sonst erst ab 60 wieder im Programm wären sozusagen, also wo man eh sensibel sein soll. Wenn Sie das aber sagen, Herr Dr. Rieke und auch Herr Dr. Monin, freue ich mich auf Ihre Einschätzung. Es ist jetzt nicht so der klassische compliante Patient, Sie haben es erklärt. Und trotzdem hat er ja eine bestehende HIV-Infektion, die ihn ja auch in Anführungsstrichen nötigt, sich immer mal wieder damit auseinanderzusetzen. Er hat auch eine kardiovaskuläre Erkrankung. Das heißt, eigentlich muss der doch regelmäßige Arzttermine gehabt haben. Wie kriege ich denn solche... Ich sage das jetzt ganz bewusst, harte Brocken, weil ich glaube, so nimmt er sich selber wahr, dieser Typus. Wie kriege ich die denn gut rein, neben der möglichst geringen Anzahl von Medikamenten, die dann effektiv sein sollen?
Manchmal wundert man sich ja ehrlicherweise, wie gut die laufen, ne? Die Patienten, dass man ja manchmal, es gibt ja, ich würde tippen, dass Ansgar mir gleich recht gibt. Manchmal wundert man sich ja, wie lange es denen relativ gut geht und man sieht ja förmlich den Herzinfarkt auf sich zulaufen und es passiert nichts. Aber jeder von uns hat immer so Patienten im Kopf, wo er so ein bisschen denkt, es würde einen jetzt nicht wundern, wenn man angerufen wird, dass er jetzt im Krankenhaus X liegt mit dem Herzinfarkt, haben wir es gewissermaßen gesehen. Da ist natürlich die Frage, was Impfungen angeht, was auch die andere Polypharmazie angeht, was kann ich gewissermaßen schon antizipieren und sagen, stelle ich vielleicht die ART schon mal frühzeitig um, dass ich sage, als HIV-Behandler eben, das macht wenig Interaktion, das kann man dem Patienten geben, dann bin ich schon mal sicher, dass da nichts schief gehen kann, wenn dann vielleicht doch ein anderer Kollege mal nicht dran denkt, direkt nachzugucken, ob es problematisch werden kann. Dann schläft man vielleicht schon mal so ein bisschen besser, wenn man weiß, da kann schon mal nicht viel schief gehen. Mit den Impfungen, was du gesagt hast, Ansgar, da gebe ich dir hundertprozentig recht. Und das ist eigentlich das, was ich immer wieder sage, dass man nicht weiß, was quasi auf dem Weg des Patienten noch kommt. Und das ist das, was ich bei dem Lymphom sagte, man muss dann eben schnell sein am Anfang. Und dann kann man nicht sagen, dann warten wir jetzt nochmal 8 Wochen und impfen in Ruhe und dann starten wir mit der Therapie, sondern da muss man auch direkt beginnen. Und dann kann man im Endeffekt sagen, wenn das nicht gut, ich will mal sagen, fast vorbereitet ist und man sagt, das ist einfach verschlafen worden oder wie auch immer, dann ist das Kind in den Brunnen gefallen und wir müssen die Therapie beginnen. Trotzdem glaube ich bei den Impfungen auch, dass das gar nicht so leicht, aber ich habe es in der Praxis empfunden, wo ich wirklich auch viel Impfberatung gemacht habe, da die Patienten mitzunehmen. Also Influenza würdig und sind sie dann einverstanden? Dann habe ich schon immer gesagt, also ich bin mit allem einverstanden. Sie können ja machen, was Sie möchten. Aber es ist natürlich so, dass es mit den Medikamenten, die wir verteilen, die Impfungen, die wir verteilen, wir müssen auch mal ein bisschen aufpassen, dass wir die Patienten, wie ich es eben schon formuliert habe, bei Laune halten und sie nicht verprellen gewissermaßen.
Mit den Impfungen machen wir es so, dass wir uns versuchen, doch, also ich gebe zu, dass ich immer noch eine papiergebundene Patientenakte habe, digital unterstützt, aber immer noch papiergebunden. Wir haben tatsächlich eine Impfübersicht des Patienten immer auf der ersten Seite in der Innenseite so kleben, wo wir sofort wissen auf einen Blick, was ansteht oder wie der Patient geimpft ist. Und wir besprechen uns auch im Team, dass ich glaube, das ist auch eine Teamleistung, dass selbst bei der Blutabnahme schon immer wieder nach den saisonalen Impfungen gefragt wird. Manchmal ist es auch gut, wenn das von verschiedenen Seiten kommt und ganz normal zum ärztlichen Gespräch dazugehört. Und das auch mitunter ganz schnell, sehr spontan auch so entschieden werden kann. Ach, dann lasse ich mich heute impfen. Im Moment ist es ganz schwierig, Covid-Impfungen an den Mann, an die Frau zu bringen. Da ist eine deutliche Impfmüdigkeit entstanden. Aber ich sag mal, Pneumokokken ist etwas, was gut geht, um das mal so zu sagen. Das wird akzeptiert. Influenza ist sehr unterschiedlich. Es sind so fast fundamentalistische Grundeinstellungen dagegen oder dafür. Also das muss man sehen und da natürlich auch auf den Patienten hören, aber selber Klarstellung beziehen. Und ich finde, ehrlich gesagt, auch, man ist gut beraten, wenn man sich selber impft. Nicht nur, um das nicht auf den Patienten zu übertragen, sondern weil man dann ruhigen Gewissens sagen kann, ich mache das auch. Ich habe das auch gemacht. Und manchmal ist das oft ein entscheidendes Argument für den Patienten.
Gerade bei Patienten mit Immunsuppressionen muss man ja sagen, die dann im Zweifel keinen Impfschutz aufbauen können. Das ist fast, möchte ich sagen, wichtiger, dass das Umfeld geimpft ist. Also die nahen Angehörigen, Freunde, die den besuchen und natürlich auch das gesamte medizinische Fachpersonal, die sich um ihn kümmern. Weil derjenige, also jetzt, wenn wir bei unserem Patienten bleiben, wenn wir jetzt sagen, hat ein bisschen geschludert mit der Impfung, können wir von mir auch sagen, vielleicht hat auch an der einen oder anderen Stelle, dass nicht nur der Patient schuld ist, auch der Arzt nicht dran gedacht, ihn zu erinnern. Aber gerade dann, wenn ich dann sage, und jetzt muss ich direkt anfangen, B-Zellen zu zerstören durch die Therapie, dann ist es nochmal wichtiger, dass quasi das Umfeld geimpft ist. Und ich glaube, für die Patienten ist es wirklich wichtig, so wie du es auch sagst, Ansgar, erstmal, dass das Impfangebot ganz niederschwellig ist. Wir haben es gerade heute diskutiert, ich bin ja hier jetzt in der Onkologie tätig, wir haben gerade heute gesagt, eigentlich muss es in der Ambulanz jetzt liegen und wir müssen direkt sagen, jetzt gehen Sie noch mal ins Zimmer 2, dann werden Sie jetzt direkt gegen Corona und Influenza geimpft, weil, wirst du im Krankenhaus auch sehen, Ansgar, aber jetzt gerade auf den onkologischen Stationen, wir haben wieder Patienten, die Corona haben. Das sind zum Teil Zufallsinfektionen, das sind aber auch wirklich symptomatische Patienten, die damit aufgenommen werden. Wir behandeln es wieder. In der Onkologie werden die dieses Virus nicht los. Also es bleibt ein Problem. Das ist nicht trivial geworden. Es ist nicht die Erkältung, sondern in den empfindlichen Bereichen bleibt Corona ein Problem. Und deswegen auf jeden Fall nochmal ein Appell. Es lohnt sich, die Patienten auch zu überzeugen, sich weiterhin gegen Corona impfen zu lassen.
Und wir haben ja im Moment tatsächlich auch keine langwirksamen Antikörper der Corona-Infektion. Etwas, was wir ja noch im letzten Jahr oder vielleicht Anfang letzten Jahres hatten, dass wir doch im onkologischen Bereich etwa gewisse Schutzwirkungen hatten. Wir haben das gleiche auf der Dialyse bei den Nierentransplantierten oder auch den terminalen nierensuffizienten Patienten. Es fehlt im Moment an dem echten Schutz. Gleichwohl haben wir nicht die schweren Verläufe der Covid-Infektion, aber ein solcher Patient, so wie wir den jetzt gerade hier als Beispielpatienten haben, der ist vulnerabel dafür, vor allen Dingen dann hinterher, wenn er in der Chemotherapie ist, auch für schwere Verläufe, das muss man ganz klar sagen, dann kommt das Lebensalter dazu und die HIV-Infektion, der war ja im Stadium AIDS. Also das sind Dinge, die man durch Impfung rechtzeitig abfedern könnte, wenn man den Patienten dann eben dazu bekommt und motivieren kann.
Das ist ganz spannend, wie Sie das sagen. Ich versuche das gerade noch mal so ein bisschen zu sortieren. Wir haben ja auch ganz starke Daten. Der ist ja auch ein kardiovaskulärer Risikopatient. Postinfarkt für eine Influenza-Impfung zum Beispiel als eine Säule der Sekundärprävention ist das ja bei den Kardiologen auch angekommen in den Praxen. Aber was Sie beide gesagt haben, dass man eben frühzeitig anfängt, mit den PatientInnen darüber zu sprechen, wenn es quasi noch unproblematisch ist im Sinne einer Prävention, ne, damit man eben dann nicht, Herr Dr. Monin, Sie haben es ja sehr eindrücklich gesagt, da muss man schnell handeln, da können wir nicht nochmal 8 Wochen warten und sagen, ja, dann kümmern wir uns dann um das Lymphom. Dabei bleibend, ich hatte mal ein Gespräch mit einem Diabetologen und der sagte, er macht es in der Beratung immer so, dass er quasi sagt, schauen Sie mal, das ist doch mal was Gutes an Ihrer Erkrankung. Wir gucken so genau hin. Mhm. Ist das ein Hebel, den Sie in der HIV-Ambulanz bei so einem Patienten, den wir jetzt hier annehmen, vielleicht aber auch grundsätzlich auch manchmal haben, dass Sie sagen, gucken Sie mal, Sie haben diese HIV-Infektion, das ist jetzt so, aber die können wir glücklicherweise ja gut behandeln. Sie leben quasi, ohne dass sie es bemerken. Ich breche das jetzt gerade sehr runter. Ist das ein Hebel oder verlaufe ich mich hier gerade in der Quatschkommunikation?
Das ist schon richtig. Und wir haben ja auch Daten, ich glaube aus Dänemark, dass wir tatsächlich Kohortenauswertungen haben, dass das Überleben sogar besser ist als in der übrigen Bevölkerung. Denn es gibt wahrscheinlich altersbezogen kaum Menschen oder Gruppen von Patienten, die so häufig, so regelmäßig und so kontinuierlich ärztlich betreut werden. Und wenn wir wirklich diese ganzen Dinge mit beherzigen, auch was das Impfen angeht oder die Einstellung der Begleiterkrankung, dann schaffen wir es eben auch, diese Patienten gut über so Klippen drüber wegzubekommen. Also ich glaube schon, dass tatsächlich auch, wenn ich das mal so salopp sagen darf, eine HIV-Infektion ein Vorteil sein kann, eben in der kontinuierlichen medizinischen Betreuung. Das ist ja genau das, was Sie so angesprochen haben.
Man sieht das ja auch bei den Tumorerkrankungen bei HIV-Patienten. Da kommt sehr oft in den Daten dabei raus, dass die Patienten jünger sind im Schnitt bei Diagnosestellung. Und da wird eigentlich ja jedes Mal diskutiert, stimmt das oder gucken wir einfach früher, weil der Patient sowieso im Medizin gewissermaßen Hamsterrad drin ist und nicht erst noch einen Termin machen muss. Der kommt, gerade wenn es in den Ambulanzen, die den Kliniken angeschlossen sind, auch, aber gerade in den Schwerpunktpraxen kommen die einmal im Quartal, kriegen dann eine Blutabnahme. Dann unterhält man sich mit dem Patienten und dann sage ich jetzt mal ein bisschen sehr runtergebrochen vielleicht, dann schielt man aufs Alter und denkt, ach guck, der ist jetzt ja 50, Darmspiegelung hat er auch noch nicht gehabt, dann wird er dahin geschickt. Aber ein 50-Jähriger, der fit ist und gar keinen Arztkontakt hat, der muss dann ja gewissermaßen selber wissen, dass die Darmspiegelung dran ist. Und dann sagt keiner zu dem, hier ist Ihr Überweisungsschein, Sie brauchen jetzt mal eine Darmspiegelung als Vorsorge.
Herr Dr. Ricke, Sie haben aber auch gesagt, bei diesem Patienten, der hat so die in der Selbstwahrnehmung, da haben Sie gesagt, da muss man eben aufmerksam sein, weil der hat es so ein bisschen bagatellisiert. Ja. Nach der ersten Remission kam dann ja auch noch der Brustdruck dazu, eben ein Infarkt, den er hatte. Wie gehe ich denn mit so PatientInnen um, ohne jetzt gleich bei jedem Besuch in so eine Art Hysterie zu verfallen, zu sagen, oh, und da müssen wir ja auch noch gucken. Also, was ich meine, man will die Menschen ja auch nicht überpathologisieren und immer erschrecken. Die sollen ja auch keine Angst kriegen, sondern die sollen ja kompetent bleiben. Das finde ich wahnsinnig schwierig jetzt aus meiner Laienperspektive. Wie machen Sie es als Profi?
Das ist auch so, weil der Patient, gerade dieser Patient, der ja auch sehr schön gespielt wurde, die Selbstwahrnehmung stark über den Beruf und das, ja, die Selbstwahrnehmung als Bär von Kapitän eines Schiffs, dem nichts anzuheften ist. Ich glaube, das muss man einfach so lassen. Aber der Patient erwartet schon von einem selbst, also von dem Gegenüber, von seinem Arzt oder Ärztin, dass er das objektivieren kann. Ich glaube, wir müssen uns klar machen, dass Patienten, vielleicht wir Menschen insgesamt, einfach ein hohes Kausalitätsbedürfnis haben. Und medizinische Veränderungen oder andere Körperempfindungen immer auf Dinge zurückgeführt werden, die wir kennen. Also in diesem Fall war es der Maschinenraum. Er hätte ein thorakales Druckgefühl sicher nicht anders so gewertet, das denke ich schon. Und wenn jemand keine richtige medizinische Vorbildung hat und gar kein Körpergefühl selber hat, was organbezogen gewertet oder so genommen werden kann, dann ist es unsere Aufgabe, das runterzubrechen in Organsysteme, aber das dann auch zu kommunizieren. Das heißt, den Patienten wirklich ernst zu nehmen in dem, was er schildert, und dann mit ihm auch die verschiedenen Möglichkeiten einer körperlichen Begründetheit dieser Beschwerden so zu diskutieren. Ich glaube, das kann man ganz gut machen, wenn man den Patienten ernst nimmt und seine Beschwerden ernst nimmt, aber dann in einen anderen Kausalitätsrahmen setzt, um das dann weiter zu verfolgen.
Wie ist denn eigentlich jetzt so ein Gedanke, Ihr Eindruck und auch im Workshop dann so gekommen, wenn wir jetzt in andere Fachgruppen schauen, wie viele Unsicherheiten sind denn da noch so in Bezug auf Menschen mit HIV dann in der Begleitung? Also erleben Sie die Kollegen da überfordert oder ist es meistens souverän? Ist es völlig heterogen? Wie nehmen Sie das wahr?
Also ich würde schon sagen, dass es sehr heterogen ist. Es gibt immer wieder Abteilungen, die das super im Griff haben und dann doch, denke ich, gibt es immer wieder Beispiele, wo man sich dann doch arg wundert, welche Vorurteile oder auch Falschinformationen es noch gibt. Da würde ich sagen, ist die ganze Bandbreite da. Das ist eben das, was ich eben gesagt habe, als wir darüber gesprochen haben, die verschiedenen Fachrichtungen, dass man immer versucht, sich auf Augenhöhe zu treffen, dann aber durchaus natürlich auch Aufklärung zu machen und auch gegenseitig. Ich glaube, das ist einfach so, dass man im Zweifel Kolleginnen und Kolleginnen auch Sorgen oder Ängste nehmen kann. Weil natürlich, wenn ich mir als Kollege jetzt die Frage stelle, geht für mich von diesem Patienten aufgrund der HIV-Infektion, geht da jetzt für mich ein Risiko einher, weil ich jetzt den Lymphknoten entfernen soll, dann ist das auch vollkommen in Ordnung, wenn der sich damit nicht gut auskennt, wenn der uns dann fragt und dann kann man es ihm ja in aller Ruhe erklären und ihm auch ein gutes Gefühl vermitteln. Und auch da wieder, dass man einfach ein gutes gegenseitiges Verständnis aufbaut. Ich glaube, das ist das A und O einfach.
In einem HIV-Zentrum ist das sicher der Fall. Vielleicht auch in Hamburg oder in Berlin noch einfacher als, keine Ahnung, in einer kleineren Stadt. Aber hier so in der Klinik nehme ich wahr, dass es gut tut, einen HIV-Schwerpunkt zu haben, weil damit es kann gar nicht sein, dass nicht die Abteilungen Kontakt mit Menschen mit einer HIV-Infektion hatten. Und das alleine bringt schon sehr viel mehr Sicherheit im Umgang mit. Schwierig wird es immer, wenn wir Fachrichtungen in anderen Krankenhäusern haben, die kaum Erfahrung damit haben. Da tut das gut, einfach mal anzurufen, nachzufragen. Und selbst wenn man den behandelnden Arzt oder die Ärztin am Telefon hat, heißt das noch lange nicht, dass das Auskommen auf der Station so ist. Es kann jederzeit sein, dass eben dann ja auf der Station von den Schwestern irgendetwas wahrgenommen wird, was problematisch ist.
Das gerade aufnehmt, der Patient, wie Sie den geschildert haben, wo gehört der denn optimalerweise hin? Also gehört der in Level-1-Zentrum, in universitäres Klinikzentrum, wo eben alle Disziplinen quasi angeordnet sind? Ich versuche es jetzt mal so zu vereinfachen, weil wir brauchen ja schon eine Menge Ressource an Kompetenz, an Fähigkeiten, um so einen komplexen Fall ordentlich zu behandeln, oder?
Also in der ersten Situation muss man sagen, dass die Therapie da gemacht wird. Das ist eine Standardtherapie, die wird seit zig Jahren gegeben. Und da sage ich mal ein bisschen flapsig, das kann überall gemacht werden. Überall mit einer onkologischen Expertise ist das kein Problem. Dann ist es sicherlich so, dass man sagen muss, unter Umständen muss man sich eben gut abstimmen mit den Kollegen, wenn insgesamt weniger Erfahrung da ist, aber das ist ein Standard. Dann im zweiten Fall, wenn dieses Frührezidiv da ist, dann ist eben eine sehr spezielle Therapie, die da in Frage kommen könnte. So will ich es mal sagen, das haben wir so ein bisschen offen gelassen am Ende. Da führt dann kein Weg dran vorbei, wirklich zu sagen, dass man so ein bisschen gewissermaßen aufs nächste Level gehen muss und sagen muss, der muss jetzt ins Zentrum. Je spezieller es wird, sollte man sich eben gut abstimmen und dann vielleicht nicht so sagen, ach na ja, ich will das gar nicht zu sehr mutmaßen, aber dass man sich dann wirklich nochmal berät und sagt, wer hat denn Erfahrung? Wer in Deutschland hat Patienten in dem Stadium schon behandelt und was würde der jetzt machen?
Ich glaube, mit der Erfahrung, das bezieht sich wirklich auch auf alle Subspezialitäten und natürlich auch auf die Erfahrung im Umgang mit HIV. Denn das, was ein Onkologe, der vielleicht Erfahrung in der KT-Zelltherapie hat, so nicht auf dem Schirm hat, oder ein Nephrologe, der Nieren transplantiert, aber nicht so auf dem Schirm hat, ist die andere Prognose, die wir mit HIV heute haben. Und letztlich ist das aus der eigenen medizinischen Vergangenheit immer noch gepaart mit so Vorbehalten hinsichtlich der Aggressivität eines medizinischen Vorgehens etwa. Ich glaube, das muss man sehen, dass Patienten nicht von daher in eine Schieflage kommen, weil sie nicht mit dem nötigen Input eben ihre Therapien bekommen, so wie Malte das gerade eben gesagt hat. Also ich glaube, da ist Erfahrung auf allen Feldern, aber eben auch auf dem Bereich der HIV-Behandlung gefragt.
Ich finde das ja wichtig und das haben Sie beide sehr, sehr deutlich gesagt, ist, sich quasi auch zu trauen, zu fragen. Nicht immer zu sagen, ich kann sowieso alles, sondern im Zweifel auch einfach mal nachzufragen. Apropos Fragen, wir sind so ein bisschen auf der Zielgeraden des Podcasts. Zwei Fragen an Sie beide. Das eine wäre, was ist für Sie nach diesem Workshop, wenn Sie auf solche Patienten gucken, auf solche PatientInnen gucken, multimorbid, mit einer Akuterkrankung jetzt in einem onkologischen Bereich, mit einer bestehenden HIV-Therapie. Was ist für Sie da nochmal grundsätzlich wichtig für unsere Zuhörenden? Was sollen die auf jeden Fall mitnehmen? Das ist das eine. Und das andere interessiert mich aber auch noch, was haben Sie denn mitgenommen vom Workshop für sich selbst? Also, Sie waren zwar die Workshop-Gebenden, aber so ein bisschen packt man ja auch in den eigenen Rucksack. Starten wir mit der ersten Perspektive. Was ist Ihnen wichtig? Was sollen die KollegInnen auf jeden Fall mitnehmen?
Wichtig ist, die Multidisziplinarität wahrzunehmen, dass die Patienten so komplex sind, dass es eine Anforderung an die Begleitung ist, die unterschiedlichen Organsysteme in ihrer Ernsthaftigkeit wirklich in den Fokus zu rücken und es auch zu schaffen, von der Selbstwahrnehmung des Patienten so zu abstrahieren, dass wir medizinisch korrekt mit der Multimorbidität dieses Patienten umgehen können. Das wäre so der Wunsch, den ich mir so an den Workshop stelle, an diejenigen, die da mitgemacht haben. Was ich selber mitgenommen habe, ist, auch nochmal so dieses Interdisziplinäre, neben ehrlich gesagt dem Spaß, das auch alles vorbereitet zu haben, den wir so selber auch dabei hatten, ist es aber auch der kollegiale Austausch mit den Gebieten, die man eben nicht so 100% selber auf dem Schirm haben kann. Etwa bei mir ist es die Onkologie. In anderen Bereichen, in der Kardiologie wäre das auch. Aber dass man da wirklich zusammen aufgerufen ist, den Patienten zu führen und gemeinsam zu reflektieren, was zu welchem Zeitpunkt mit diesem Patienten passieren muss.
Ich muss gestehen, kurz bevor es losging, habe ich dann gedacht, ob ich das jetzt so hinkriege. Aber es hat dann doch sehr viel mehr Spaß gemacht, als ich kurz vor Beginn dachte. Ich habe im Grunde zwei Punkte. Zum einen, ich glaube wirklich, der Patient, und das sieht man in den Krankenhäusern, und ich glaube tendenziell an den Unikliniken noch mehr als an den anderen Krankenhäusern, dass der Patient wirklich in seiner Ganzheit gesehen werden muss und auch ganzheitlich behandelt werden muss. Und ich glaube, auch das ist ein Vorteil von HIV-Patienten, weil es ist eine spezielle, schon immer eine sehr spezielle und enge Bindung nach meiner Ansicht zwischen dem Patienten und dem HIV-Schwerpunktbehandler. Und da werden die Patienten schon ganzheitlicher gesehen. Das ist, glaube ich, auch ein Vorteil, der sicherlich auch dazu beiträgt, dass Patienten gut, vielleicht sogar besser betreut sind als Patienten ohne HIV-Infektion. Das fand ich auf jeden Fall spannend, dass das die Kollegen und Kolleginnen auch so auf dem Schirm hatten. Ich fand die Diskussion einfach spannend. Das habe ich nochmal für mich mitgenommen, einfach sich ganzheitlich einem Patienten zu nähern, dass das wichtig ist. Und ich glaube, was Ansgar Reke eben gesagt hat, zum einen die HIV-Infektionen haben eine sehr gute Prognose bekommen, zum Glück. Das ist wichtig, das ist das gewissermaßen, was wir transportieren müssen. Ist eine unserer Aufgaben, eben auch unseren Kollegen und Kolleginnen, das zu vermitteln. Und auf der anderen Seite aber auch, dass das zum Beispiel, das war mir wichtig, jetzt nochmal die onkologische Perspektive, dass es eben auch in der Onkologie vorwärts geht, in allen möglichen Bereichen. Wenn man dann der, wie wir gesagt haben, in so einem interdisziplinären Team, wenn man selber dann der Kapitän ist von ärztlicherseits, dann führt man den Patienten auch. Und dann ist auch meine Aufgabe quasi zu vermitteln, welche Möglichkeiten gibt es, wie berate ich den Patienten und eben auch, dass die Prognose der onkologischen Tumorerkrankungen besser wird. Das wäre mir, glaube ich, wichtig, noch mit auf den Weg zu geben.
Doch ein ganz, ganz schönes Schlusswort, dass wir auch nach vorne gucken können, dass wir nicht nur die HIV-Therapie stetig verbessern und da ein gutes Überleben, ein gutes Leben für die Betroffenen haben, sondern dann hoffentlich auch selbst für schwere onkologische Fälle und Verläufe da uns Hoffnung machen dürfen. Vielen Dank an Sie beide, dass Sie dabei waren und Ihre Erfahrung, Ihre Expertise mit uns hier geteilt haben. Dankeschön.
Ja, gerne.
Sehr gerne, ja.
Und damit sind wir am Ende. Ich hoffe, Sie können einiges an relevanten Informationen für sich und Ihre Praxis mitnehmen und sage Danke für Ihr Ohr.